Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei der Tobi W. und der Tobi B. aus einer ganz neuen Location. Fangen wir doch da mal an. Schöne Grüße nach Mainz.
Ja, schöne Grüße ins Internet. Jetzt nicht mehr aus Berlin, sondern aus M to the R to the E to the N to the Z.
Wow.
Mike Drop. Tibos, nicht Heimatstadt, aber alter Heimatstadt.
Genau, wo auch der Timo studierte, und zwar das gleiche wie du, oder?
Exakt das gleiche.
Also ja, auf der Zeitachse müssen wir sagen, du studierst das gleiche wie er.
Mhm.
Ja, aber trotzdem noch schnell Hallo nach Zülpich, denn der andere Tobi ist ja auch da. Hallo.
Hallo Phil, hallo Tobi.
Grüße dich. Sag mal, wie ist denn das mit dem Wetter? Ist es wie in Berlin, in Mainz auch so? Oder ist es da anders als in Berlin?
Ich weiß nicht, wie das Wetter in Berlin ist, aber Mainz ist sehr, sehr schön. Blauer Himmel den ganzen Tag schon, kein Wölkchen weit und breit, außer die Flugzeuge in der Einflugschneise für den Frankfurt Airport. Aber
das ist doch nicht so schlimm, der ist nicht so groß.
Nee, der ist nicht so groß. Ne.
Aber wie ist das als Berliner, einen funktionierenden Flughafen zu sehen? Ist das interessant für dich?
Es ist super interessant. Oh.
Ja, das konnte ich jetzt nicht lassen. Tut mir leid.
1-0.
1-0 für Mainz, Frankfurt, also Flughafen. Ja, schön. Ja, aber ich glaube, das Wetter ist irgendwie deutschlandweit gut heute, oder? Was sagt Zülpich?
Kann ich bestätigen.
Ah, großartig.
Super Wetter.
Super Wetter, das gefällt.
Super Wetter, Jungs.
Ja, bei uns ist das auch so. Ich habe heute auch einen Platz mit Aussicht, denn ich sitze zumindest vorübergehend in meinem kleinen Dachbodenstudio statt im Kellerstudio. Denn da wartet eine ganze Packung Basotec darauf, an die Wand getackert zu werden, damit der Sound optimal ist. Vielleicht
Basotec,
der gute Akustik-Schaumstoff. Könnte man beim Tobi B. auch einen an die Wand kleben, da halt's ganz schön.
Ja, aber es fehlt auch noch so ein Sofa hier in dem Raum, wo ich sitze. Und
Der ist eher kahl offensichtlich noch.
Momentan ist eher noch kahl, wegen erst letzte Woche eingezogen hier. Mhm. Aber ich bin am Überlegen, es gibt hier, also muss man sich so vorstellen, es ist ein altes Haus, ein Familienhaus oder ein Haus für eine sehr große eine Familie. Und es gibt einen Obermieter und einen Untermieter. Und zusammen teilen sich Ober- und Untermieter drei kleine Schuppen. Und ich hab überlegt, ob ich den kleinsten Schuppen mir nicht einfach nehme, den komplett auskleide mit diesem Schaumstoff und da ein richtiges Podcast-Zimmer draus mache.
Na, der ist nicht groß.
Das sind so 2 Quadratmeter oder sowas. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da irgendwie Technik reinkriegen soll, weil es halt ein Schuppen, ne? Aber
hat der Glasfaseranschluss?
Ich denke eher weniger.
Ja, dann ist wahrscheinlich schon gleich, fällt schon gleich raus.
Soweit ist das mit dem Internet in Mainz noch nicht, dass die Schuppen da Glasfaseranschluss haben.
Ja, also
das kommt noch.
Wenn ich hier über bayerische ja. Dörfer fahre, dann wundere ich manchmal, was für Schuppen Glasfaseranschluss haben im Vergleich zu Häusern, wo wirklich auch Leute wohnen. Naja, gut. Manchmal ist es seltsam. Was soll man dazu sagen? Lass uns doch mal in die Themen springen und das wichtigste Thema der Zeit, in der wir uns nicht hier getroffen haben, um ein bisschen zu schnacken, ist doch, zumindest laut Tobi B., dass es in Zürich keinen weiteren E-Prix geben wird. Und alle so. Das war doch ein voller Erfolg. Was ist denn jetzt da los?
Ja, was ist denn da los? Also, man muss sagen, vorerst kein Formel-E-Rennen. Was ist da los? Ja, also, wir hatten das Rennen, da erinnern wir uns alle noch dran, ne? Juni.
Viele Leute waren da.
100.000, mehr als 100.000. Und die Organisatoren der Swiss E-Prix Operations AG, die haben eine Lizenz für insgesamt, oder die Rechte für das Rennen, das Formel-E-Rennen in der Schweiz für 9 Jahre. Das erste ist jetzt dieses Jahr zu Ende. Allerdings brauchen die auch noch eine Lizenz von der Austragerträgerstadt, ne? Von denen da.
Der Austragerstadt.
Genau, und Zürich hat denen erstmal nur 2 Jahre gegeben. Jetzt denkt man sich, ja, ist ja kein Problem, nächstes Jahr ist noch das zweite. Denkst du, Zürich hat einfach gesagt, uns egal, ob wir da 2 Jahre zugestimmt haben oder nicht, wir machen einfach nur noch 1 Jahr. Gut, das haben sie nicht so gesagt. Aber bei der Planung für das Formel-E-Rennen 2019 wurde vielleicht vergessen oder er ist einfach untergegangen in der Planung, dass Zürich nächstes Jahr noch 2 andere Großveranstaltungen in diesem Sommer hat. Einmal ist es das Pride-Festival, die Pride Week. Die ist Ende Juni, drei Wochen nach dem geplanten Formel-E-Rennen. Und dann ist noch das Züricher Stadtfest, was Anfang Juli ist. Da kommen Millionen Leute nach Zürich. Das Zürifest. Die kommen da eben an den Zürichsee und da ist dann großes Feuerwerk und Straßenfeste mit Ständen, die dann irgendwie kulinarische Spezialitäten verkaufen. Und also ein riesengroßes Fest. Zürich wird da komplett umgekrempelt und auf den Kopf gestellt. Mit wie viele? 2 Millionen, 3 Millionen, so irgendwas zwischen diesen beiden Zahlen.
Wahnsinn.
Was ja schon eigentlich die Hälfte der ganzen Schweiz ist, die dann nach Zürich kommen. Und so zwei andere Großveranstaltungen neben der Formel E ist einmal für die ganzen Anwohner in der Gegend, wo die Strecke aufgebaut war, schwer zu verkraften. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass die Anlage, oder da ist ein Park daneben, Arboretum, ich weiß nicht, ob der oder die oder das, Arboretum.
Das.
Das, gut. Die ist halt auch denkmalgeschützt und auch ökologisch, also nicht allzu förderlich, wenn man drei Großveranstaltungen von so einem Kaliber organisiert. Und deswegen hat Zürich jetzt kurzfristig leider gesagt, sorry Jungs, 2019 keine Formel E. Wir gucken uns an, was wir für 2020 machen können, dann an einer anderen Stelle in der Stadt, dann kommen wir uns nicht wieder so ins Gehege, aber 2019 lassen wir es erstmal bleiben.
Verstehe. Ich hatte schon befürchtet, dass diese Formel E AD Initiative irgendwie diesen Kampf gewonnen hat und deshalb das jetzt nicht mehr stattfindet. Aber da sind die Gründe offensichtlich anderer Natur und vielfältig obendrein. Ja, aber was ist dann jetzt mit dem Schweizer Prix? Was machen wir jetzt dann? Haben wir ein Rennen weniger?
Ja, geplant. Also nicht unbedingt weniger. Es gibt noch Optionen. Ob die jetzt zustande kommen, ist natürlich fraglich. Sobald, also noch bevor die Pressemitteilung rausging für Zürich, streicht den Formel-E-Lauf 2019, hat sich die Bundesstadt Bern schon dran gemacht zu gucken, ob die vielleicht den E-Prix annehmen könnten. Wäre auch eine tolle Location in Bern, finde ich.
Mhm.
Also möglicherweise springt Bern ein. Auch Genf und Lugano haben Interesse gezeigt. Die wollen ja seit 3-4 Jahren schon das Formel-E-Rennen haben. Mal gucken, wo das so hingeht. Bis Ende des Monats muss irgendwie so eine Entscheidung in Bern getroffen sein. Dann gibt's im Oktober den finalen finalen Formel-E-Kalender, der eigentlich schon seit 2 Monaten final sein sollte, aber naja, wir kennen es ja nicht anders. Wenn dann auch Santiago eventuell bestätigt oder abgesagt wird, oder das Rennen für den 9.6. eben, das ist der E-Prix in der Schweiz, der jetzt momentan erstmal on hold ist und entweder nach Bern geht oder nach Lugano oder nach Genf, aber ganz sicher nicht nach Zürich.
Tja, da sind wir mal gespannt.
Zimmermark, spannend. Tobi, du hast noch ein paar mehr Gründe für Zürich im Kopf, oder?
Genau, richtig. Ich hatte die Hintergründe mal recherchiert, beziehungsweise mir mal angeguckt, was die anderen Beteiligten oder die überhaupt die beteiligten Abteilungen in der Stadt Zürich zum Rennen gesagt haben. Die waren überwiegend vom Rennen überzeugt, sind der Meinung gewesen, dass es eine gelungene Großveranstaltung gewesen ist. Aber es gab natürlich ein paar Sachen, die extrem negativ aufgefallen sind. Unter anderem ging es da um den Auf- und den Abbau an der Strecke. Das war wohl zum Teil deutlich aufwendiger als in den ursprünglichen Planungen vorgesehen. Und da sind auch mehrere Nächte sind lauter Aufbauarbeiten gewesen, was natürlich die Anwohner so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, sage ich mal, die sich dann reihenweise beschwert haben, dass da, wie gesagt, in den Nächten vor und nach dem E-Prix die Nachtruhe nicht eingehalten wurde. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu gehässig ist. Interessanterweise gab es auch diverse Beschwerden, die Autorennen an sich verurteilen von Seiten der Schweizer. Da sind, ich sag mal wohl, offensichtlich immer noch die naja, die Vorurteile, die in den 50er Jahren in der Schweiz groß gegen Autorennen verbreitet wurden, immer noch ein Thema aktuell. Mag man gar nicht denken in einer aufgeklärten Gesellschaft, wie wir sie heutzutage eigentlich weitestgehend haben, aber offensichtlich ist das in der Schweiz auch immer noch ein Problem und dass da auch nicht gerade wenige Teile in der Bevölkerung das verurteilen, dass da Rundstreckenrennen stattfinden, auch wenn es wie gesagt Elektroautos sind und der Umweltschutz da überhaupt keine Rolle spielt, aber wie gesagt, die Beschwerden auch über Motorsport an sich waren vorhanden und wie der Phil eben schon ansprach, es gab eine Interessengemeinschaft, Formel E AD nannte die sich, die hat eine Petition gestartet, 1572 Unterstützer fand sie laut dem Bericht der Stadt Zürich und 69 vorbereitete E-Mails gingen bei der Stadtpräsidentin und Stadträtin Karin Rückert ein, die die Interessengemeinschaft in die Wege geleitet hat, sage ich mal. Ja, das ist, man kennt das Problem von diversen anderen Städten. Es ist ja nicht nur Montreal, wo die Anwohner auf die Barrikaden gegangen sind gegen eine zweite Austragung, wo auch die Politik dann mitgezogen hat. Das ganze Thema hatten wir in Berlin auch schon, als es damals auf der Karl-Marx-Allee stattgefunden hat. In Rom war im Vorfeld der Stress, sag ich mal, ein großer, weil die Anwohner sich beklagt haben. Brüssel kam unter anderem deshalb gar nicht erst zustande. Also, ich sag mal, die Geschichte wiederholt sich und die Formel E hat es nicht ganz so leicht, auch tatsächlich in den Städten hauptsächlich von den Anwohnern angenommen zu werden. Und ich befürchte, das wird auch noch in der Zukunft zu diversen Problemen in manchen Städten führen.
Aber wie gesagt, das wird auch nie weggehen. Hm. Also, sorry, dass ich da kurz reingrätsch. Ich glaube, das wird auch nie weggehen. Und das wird die Formel E auch auf ewig begleiten, weil es eben Stadtrennen sind. Wenn du dir die, oh meine Güte, GT4 Europameisterschaft anguckst, so eine ganz normale Rennserie für kleine, nicht kleine, das klingt immer so minder oder so bewertend, aber für FIA-Verhältnisse kleine Rennserien, die fahren auf dem Nürburgring und Hungaroring und Slowakia-Ring, wo es halt niemanden interessiert, wer da jetzt gerade sein Auto bewegt. Und die Formel E, die ausschließlich in Städten fährt, hat halt ständig das Problem, was die Formel 1 in Monaco und Singapur und Baku an der Backe hat, wo es jetzt halt nur dreimal im Jahr ist. Gibt es noch eine andere Straßenstrecke? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nur, also die drei fallen mir so ein. Und naja, da ist halt immer das Problem, oh, es ist so viel Lärm am Wochenende und ne? Und die Formel E hat das halt bei jedem Rennen und bei jeder Veranstaltung und ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Das wird die noch eine ganze Zeit, wie du richtig sagst, begleiten und tja, die Formel 1 und GT4 Europameisterschaft, die eben nicht.
So ist es.
Ja. Ja, wie gesagt, ich möchte dann in dem Zusammenhang auch nur nochmal beweisen, dass es aber auch Stimmen gibt, die das Ganze sehr positiv bewerten. Also ein Schreiben von Zürich Tourismus an den Stadtrat, wo Zitat dem Stadtrat für den Mut und den innovativen Weitblick gedankt wird, diesen Anlass zu unterstützen. Dieser herausragende Formel-E-Prix hat Zürich als vielfältige und attraktive Stadt gezeigt und die Wertschöpfung der Stadt erhöht. Mit dem Zürich-E-Prix konnte die Sonnenseite von Zürich in die Welt getragen werden, die das Bild einer wunderschönen und smarten Destination am Puls der technologischen Entwicklung vermittelt hat. Das ist, glaube ich, ein sehr hohes Lob, was man da ausspricht und wie gesagt, es ist natürlich immer mit Vor- und Nachteilen verbunden. Klar sind Anwohner genervt, wenn Auf- und Abbau insgesamt 4 Wochen dauern und ich sag mal, es für ein absolutes Verkehrschaos sorgt, weil Straßen gesperrt sind und so weiter und nachts gearbeitet wird. Aber wie gesagt, auch es gibt auch durchaus Leute, die dem nicht so negativ gegenüberstehen. Und das zeigt ja auch, oder der Stadtrat von Zürich hat es ja auch ganz klar gesagt in seiner Entscheidung, dass sie das Rennen nur im Jahr 2019 nicht austragen wollen, um den Anwohnern in Zürich nicht drei Großveranstaltungen in einem Jahr antun zu wollen. Für 2020 würden sie sich wieder bereit erklären, eine Bewilligung, heißt es da, auszustellen, wenn eine andere Strecke gefunden wird.
Mhm. Tja, wie heißt es so schön? Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Was zu schauen gab es auch gerade, wann war das, am Freitag, wenn ich mich nicht irre, also vorgestern, bei BMW, da wurde nämlich das neue Auto für die kommende Saison vorgestellt, das erste BMW Formel 1, ja, das erste BMW Formel E Auto, das erste BMW Formel E Auto, überhaupt mit dem klangvollen Namen BMW IFE.18. Ja, steckt viel Schönes drin. Und anzusehen war da eigentlich ganz gut, ne? Gerade wenn man von oben so guckt und meint, man würde da so das BMW-Logo drauf projiziert sehen. Also sie haben sich natürlich wie immer beim Design massiv Gedanken gemacht. Da ist viel Philosophie und was da alles so drin steckt. Da können wir noch diskutieren, ob wir darüber diskutieren wollen oder ob das vielleicht eher egal ist. Sieht nice aus, finde ich. Hat mich gefreut, das Auto jetzt eben nicht irgendwie so matt-schwarz zu sehen wie bei Testfahrten, sondern tatsächlich im Design, in dem wir es dann später auf der Strecke sehen. Und ich freue mich über jedes weitere, das dazu kommt, weil in meinem Kopf sich dann dieses Bild formt von diesen schönen neuen Saison 5 Autos, die dann an die Strecke gekarrt werden und dort ins Rennen gehen. Und am Lenkrad ist natürlich die interessante Frage bis Freitag gewesen. Wer sitzt denn eigentlich am Lenkrad von diesem BMW IFE 18, Freunde?
Tja, da blieben, sag ich mal, die großen Überraschungen aus. Das war ja weitestgehend klar eigentlich nach den Testfahrten, die schon gewesen ist. Oder ich sag mal, den beiden Fahrern, die dann bestätigt wurden, wurden schon im Vorhinein die größten Chancen eingeräumt. Das ist zum einen Antonio Felix da Costa, der ja schon seit der ersten Formel-E-Saison mit dabei ist und jetzt in der vergangenen Saison auch fürs Andretti-Team gefahren ist. Ja, und dann der zweite Fahrer ist auch kein ganz unbekannter Name, der war auch für die vergangene Saison schon als potenzieller Kandidat gehandelt worden, hat aber dann den Kürzeren gezogen gegen Tom Blomqvist. Es ist nämlich der Brite Alexander Sims.
Mhm. So ist es.
So, so sieht's aus.
Tobi, was sagst du? Gutes Duo eigentlich, oder? Da kann man was draus machen.
Kann man auf jeden Fall was draus machen. Alex Sims, der ist ja seit Saison 2 schon bei Andretti im Hintergrund involviert gewesen. Das wissen auch gar nicht allzu viele. Der hat halt die Testarbeit erledigt, seitdem die Formel E Hersteller ihren Antriebssträngen entwickeln dürfen, war Alex Sims zusammen mit in diesem schönen, das sieht man in den sozialen Netzwerken hin und wieder, das orangene Testauto von Andretti. Hm, genau. Dank Sponsor TE Connectivity, die machen so ein bisschen Elektronikkram und lackieren dann immer das Auto schön in Orange. Und Alex, der ist dabei gewesen seit 2016, ganz genauso wie da Costa, der dann zu Saison 3 eingestiegen ist beim Andretti-Team. Und naja gut, alles, was in den letzten 2 Jahren mit dem Brennstall passiert ist, hat Alex Sims eben begleitet und weiß ganz genau, wie das Auto funktioniert. Es gibt bestimmt Leute, die das Auto besser kennen als er. Bestimmt sind das die beiden, es ist da Costa. Aber mir fielen jetzt keine besseren zwei Piloten, also vom alleinigen Wissen über das Auto, fiele mir jetzt niemand Besseres ein als diese Fahrerpaarung aus Felix da Costa und Sims. Gefällt mir. Obwohl ich mich auch über Spengler gefreut hätte, ne?
Ja, definitiv. Spengler hat ja unter anderem bei den Rookie-Testfahrten in Marrakesch im Januar für Andretti ins Lenkrad gegriffen und war auch in den ersten Herstellertestfahrten des BMWs involviert, aber hat dann offensichtlich doch nicht gereicht, dass man ihm das Renncockpit anvertraut. Ich denke, er wird noch ein Jahr in der DTM dranhängen, wo er ja neben Marco Wittmann eine der Speerspitzen bei BMW ist. Und ja, da fährt er ja auch schon viele Jahre jetzt. Und ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir ihn nochmal bei Rookie-Tests. die ja auch diese Saison wieder stattfinden sollen. Wir werden es sehen.
Ja, ansonsten,
wir werden es sehen.
Ansonsten bleibt alles Andretti eigentlich, ne? Hier Andretti Teamchef, der Herr Griffiths bleibt dort, wo er eigentlich seit Anbeginn der Formel E Zeiten schon war, nämlich an seiner auf seinem Teamchef-Posten. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die BMW Motorsportler freuen sich durchaus, mit dabei zu sein. Und ich schätze mal, die sind ziemlich heiß darauf, zu zeigen, was man zu leisten imstande ist. Letzten Endes ist es einerseits natürlich eine fürs Marketing interessante Geschichte, weil zumindest nach außen hin, nach meinem Empfinden, BMW doch sehr viel versucht, um dieses elektrifizierte BMW-Bild irgendwie abzugeben, auch wenn es viel auf Hybrid-Geschichten irgendwie abzielt und so rein elektrisch tatsächlich nicht viel passiert. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg in die Zukunft für BMW. Und alles, was sie dort machen, sagt ja auch Motorsportdirektor Jens Marquardt, die Erkenntnisse, die sie dort sammeln in eben dem Formel-E-Wettbewerb, die sollen ja auch zurückfließen in die Serienentwicklung. Ne? Erstmal schön ans Limit und aufs Ganze und alles ausloten, was irgendwie geht und das dann lernen und in die Serie übertragen. Das ist ja jetzt auch typisches Rennsport-Ding eigentlich. Also das hat es schon immer gegeben, das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und ich bin sehr gespannt, was sie mit dem Fahrzeug tatsächlich jetzt dann zur Verfügung stellen können, den beiden Fahrern, wenn die Saison anfängt am, wann nochmal? 15. Dezember, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Also kann man eigentlich nur die Daumen drücken. Das Ding sieht nice aus. Die Fahrerpaarung ist eine gute. Die Erfahrung der Leute, die darum herum und darin arbeiten, ist groß. Also viel bessere Voraussetzungen, glaube ich, könnten sie sich gar nicht schaffen.
Man muss auch noch dazu sagen, weil du gerade meintest, es ist alles nur Andretti. Stimmt auch, ist alles nur Andretti. Allerdings ist der Motor und das, was unter der Haube passiert, neu. Bisher haben die Motoren von Magneti Marelli bezogen. Und wie ich das so verstehe, ist jetzt BMW am Werk. Und das bedeutet, dass die eben, naja, ein bisschen mehr, also konzentriertere Ressourcen haben können beim Bau von deren Antriebssträngen. Interessanterweise haben die, das hat unsere Kollegin Hazel Southwell von, ja, von wem eigentlich, medium.com, Jalopnik, überall eigentlich, DriveTribe, racefans.net, ganz schön herausgefunden in einem Tweet, den zitiere ich jetzt hier einfach mal. Da hat sie nämlich gesagt, dass Andretti im letzten Jahr eigentlich genau den gleichen Antriebsstrang gehabt hat wie Mahindra und wie Dragon auch, nur halt eben in einer bisschen absurderen Konfiguration als die anderen Teams. Wahrscheinlich, um einfach nur den Herstellerstatus zu bewahren. Mahindra hat den Motor quer reingelegt, so ganz grob gesagt. Ist bestimmt ganz, also wenn jetzt irgendjemand sich hier mit Formel E und Motoren auskennt, der wird mich lynchen dafür, dass ich das jetzt so sage. Aber hat den Motor quer reingelegt und Andretti gerade rein. Also so, ne, längs reingelegt. Und das scheint wohl nicht die richtige Lösung gewesen zu sein. Und jetzt kommt eben mit dem Einstieg von BMW dieser Abgang von Magneti Marelli und der Übernahme der Kontrolle über den eigenen Antriebsstrang. Und deswegen wird das Team natürlich noch eine Menge mit Andretti zu tun haben. Aber das, was unter der Haube passiert, hat nichts mit dem alten Andretti zu tun, dem Renner von Andretti.
Und ich kenne jetzt das Budget für den Formel-E-Motorsport bei BMW nicht, aber gemessen an dem Ruf, den sie da zu verlieren haben als eben BMW Motorsport, das steht ja auch für was, gehe ich mal davon aus, dass sie alles notwendige Geld in die Hand nehmen und dann ausgeben werden, um zu erreichen, was sie erreichen wollen, nämlich eine Top-Platzierung möglichst gleich in der ersten Saison irgendwie einzufahren. Ob das dann so klappt, muss man natürlich schauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die alles tun, was irgendwie geht.
Die werden nicht mitfahren, um Zehnter zu werden, nee, so wie Andretti in der letzten Saison.
Nee. Wobei ich nicht weiß, ob das Andrettis ausgemachtes Ziel war. Aber wenn es das war, herzlichen Glückwunsch, Mischnitschi. Gut, dann.
Du warst nicht gemeint.
Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Alles, wir haben alle lieb. Alle, die da mitfahren, haben es verdient, dass man vor ihnen den Kopf neigt in Anerkennung, denn das ist schon auch alles kein Spiel und Spaß, sondern es ist beinharter Motorsport. Und das darf man nicht immer unterschätzen. Und irgendeiner ist halt der Letzte, da kann man schon auch unter Umständen mal Pech haben oder man trifft eine Entscheidung, die nicht klug war und merkt es nicht früh genug und kann es dann nicht mehr ändern. Man weiß es nicht. Kann alles Mögliche sein. Ich sage nicht, die haben es nicht drauf. Ich meine, Andretti ist jetzt auch nicht irgendwer im Motorsport. Den will ich jetzt mal nicht unterstellen. Sie hätten ihren Job nicht verstanden. So, machen wir weiter, Freunde. Gucken wir doch mal rüber. In Richtung Venturi, würde ich sagen, gucken wir mal. Da hat sich doch jetzt zuletzt immer die Frage gestellt, Edo oder Maro, wer wird denn jetzt dann an der Seite vom großen Felipe Massa ins Cockpit steigen? Das heißt eigentlich nicht ins selbe Cockpit, sondern in das Cockpit des Fahrzeugs, das daneben steht in der Box. Da muss man ja vorsichtig sein, was man
sagt. Könnte sonst ein bisschen eng werden.
Genau. Und das würde ich dann auch nicht niemandem raten eigentlich. Da muss man schon sehr schlank sein.
Obwohl der Massa ja so ein ganz kleiner, schmächtiger ist.
Ja, genau. Vielleicht geht was übereinander. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist die Entscheidung...
Den Chinchita-Jungs traue ich es zu.
Okay,
oh, das reicht aber auch.
Jetzt reicht es aber auch. Jedenfalls wissen wir es nun. Neben Felipe Massa wird starten Edo Mortara. Der bleibt bei Venturi und freut sich.
Ganz genau so, wie ich es nicht vorhergesagt
haben. Richtig. Haben wir irgendwie gewettet? Es ging nur um Ruhm und Ehre und wer recht hat, ne?
Ja, richtig.
So sieht es aus. Genau, und das war genau mein Tipp, dass es denn genau so kommt, dass, man muss ja kein großer Hellseher sein, dass es jetzt vielleicht noch ein paar Wochen dauern wird, allerhöchstenfalls, bis das dann Maro Engel bei einem anderen Team bestätigt wird. Das ist ja, wie gesagt, abzusehen. Von daher können wir uns schon mal darauf freuen, dass auch bei HWA ein Deutscher an den Start gehen wird.
Ja, das würde mich schon sehr wundern, wenn nicht. Ehrlich gesagt.
Genau so.
Ich bin schon manchmal überrascht von Sachen. So zum Beispiel, auch wenn das jetzt haben wir das Thema nur kurz behandelt, aber ich bin auch sehr überrascht davon gewesen, dass der Herr Rosenquist sich jetzt überlegt hat, Mahindra, okay, alles gesehen, kein Bock mehr, muss man immer neu starten. Nee, ich fahre jetzt IndyCar. Da war ich schon so ein bisschen, okay, was ist jetzt da los? Also die Frage an euch, was ist jetzt da los?
Ja, Tobi, was ist jetzt da los?
Wie konnte das passieren?
Ja, na gut, was soll man da großartig zu sagen? Eins vorweg, soweit ich weiß, ist da noch nichts unterschrieben. Es gibt aber da handfeste Gerüchte, dass Felix Rosenquist kurz davor ist, ein Vertrag als Vollzeitfahrer für die 2019er IndyCar Series zu unterschreiben. Ja, und wenn dem dann so kommen sollte, ist auch abzusehen, dass er nicht weiter Formel E fahren wird. Ich habe mal die Kalender untereinander gelegt. Er wäre dann gleichzeitig, müsste er dann sowohl Paris als auch Monaco, Berlin, den Schweizer E-Prix und New York City müsste er gleichzeitig auch in der IndyCar Series fahren und das ist die halbe Saison. Wie gesagt, da sehe ich keine Chance, dass das irgendwie hinzukriegen ist, vor allem da sich der Berlin E-Prix ja auch mit dem Saisonhöhepunkt, dem Indy 500 überschneidet. Denke ich nicht, dass das irgendwie praktikabel ist, dass das auch im Sinne von Mahindra wäre, den Topfahrer des Teams, der er ja definitiv ist, bei der Hälfte der Rennen ersetzen zu müssen. Also können wir uns da seelisch und moralisch schon mal darauf vorbereiten, dass sollte der Vertrag zustande kommen, wonach im Moment alles aussieht, Rosenquist dann, ich sag mal, aus der Formel E ausscheiden würde. Ja, es potenziellen Nachfolger gibt
es. Ich finde das schade übrigens, ne? Um das noch zu sagen.
Ja gut, die Formel E macht zwar eine gute Entwicklung durch, aber man sieht, dass gerade bei den jungen, ambitionierten Rennfahrern da auch noch die großen klassischen Rennserien dann doch eher im Fokus stehen. Wir haben es bei dem Eguti gesehen, der auch schon die Formel E verlassen hat, um in die IndyCar Series zu wechseln. Pierre Gasly hat eine super Leistung abgeliefert, als er damals Sebastian Buemi in New York ersetzt hat für Renault Edams, ist dann aber zu Toro Rosso gegangen und hat auch da einen super Job gemacht. Er wird ja nächste Saison mit Max Verstappen bei Red Bull fahren. Wie gesagt, gerade die jungen, ambitionierten Fahrer sind da noch nicht der Meinung, dass die Formel E ein Karrierehöhepunkt wäre. Mhm. Das muss man, denke ich, mal ganz klar so sagen. Und ja, das
aber
ist
wer, ja, ich habe dich ja jetzt unterbrochen und auf diesen Pfad gelenkt. Jetzt muss ich dich auch wieder zurückholen. Du wolltest noch darüber erzählen, wer dann wahrscheinlich den Platz von Rosenqvist bei Mahindra einnehmen könnte.
Genau, da gibt es Kandidaten. Mahindra ist ja natürlich auch dabei, das neue Fahrzeug zu testen. Und ja, da fährt nicht nur Nick Heidfeld, der aktuell oder der in der vergangenen Saison ja noch Einsatzpilot war und aber im Interview mit e-Formel D auch schon mal angekündigt hat, dass er möglicherweise nicht als Einsatzfahrer bleiben wird, sondern dass er auch andere Optionen evaluiert. Ja, und dann bräuchte Mahindra schon zwei neue Piloten und die haben sie jetzt auch in der vergangenen Woche getestet. Zum einen Jerome D'Ambrosio, der ehemaligen Dragon-Pilot, der die ersten vier Saisons für Dragon Racing bestritten hat, dabei auch zwei Rennen gewonnen hat. Kurzer Fun Fact, er ist einer von nur 6 Piloten, die alle 45 Formel-E-Rennen bestritten haben, bislang. Also ist das, ich sag mal, ein überschaubarer, elitärer Kreis von Leuten, die viel Formel-E-Erfahrung haben. Mhm. Wie gesagt, er ist nicht gerade im Guten von Dragon weggegangen. Er sollte ja in Berlin schon durch Maxi Günther ersetzt werden, hat da aber offensichtlich auf seinen bestehenden Vertrag gepocht und somit einen Renneinsatz von Günther verhindert. Und ich sag mal, spätestens nachdem dann in New York es die Kollision in der ersten Runde mit seinem Teamkollegen José María López gab und sich dann der Teamchef Jay Penske vor die Mikros der Medien gestellt hat und ich sag mal, D'Ambrosio richtig runtergeputzt hat. Seitdem war da der Weg, sag ich mal, für die fünfte Saison bei Dragon verbaut. Ja, er wäre auf jeden Fall ein erfahrener Fahrer, der Mahindra weiterhelfen könnte. Und ja, wie gesagt, hat da schon getestet und ich denke, wenn, dann können wir da in den nächsten 2-3 Wochen mit einer Bestätigung rechnen. Der zweite Fahrer, der Mahindra getestet hat, ist Pipo Derani, brasilianischer Fahrer, der hauptsächlich im Sportwagenbereich aktiv ist und da auch die 24 Stunden von Daytona gewonnen hat, glaube ich, dieses Jahr. Tobi?
Ja.
War's Daytona? Ja. Okay.
Ja.
Na, also auch an durchaus schneller Mann, der, ich sag mal, auch nicht zum ersten Mal bei Mahindra im Auto gesessen hat. Und ja, der könnte natürlich auch den Platz übernehmen. Wie gesagt, zumal auch hinter Heidfeld noch ein gewisses Fragezeichen steht, ob er noch eine weitere Saison dran halten wird. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, sage ich mal. Ist natürlich auch schon über 40. Und ja, ich sag, ob er sich noch eine weitere Saison, ich sag mal, gerade mit den Ergebnissen, die es jetzt gegeben hat in der letzten Zeit, Mahindra, ist natürlich die Frage, ob er das weitermachen will. Er ist auf jeden Fall weiter bei der Entwicklung bei Mahindra beteiligt. Vor wenigen Wochen wurde auch bekannt, dass die Mahindra-Tochter Pininfarina, das ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, ist ein italienisches Designbüro, das sich unter anderem in den 80er und 90er Jahren für viele Karosserien der Ferrari-Modelle verantwortlich zeichnete, ist jetzt von Mahindra aufgekauft worden und da soll ein 2 Millionen Euro teurer Elektrosportwagen demnächst erhältlich sein und die Entwicklungsarbeit erledigt Nick Heidfeld und ja, sagt, ist jetzt die Frage, in welche Richtung er sich entscheiden wird. Da ist, soweit wir wissen, noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Und da muss man jetzt, denke ich mal, abwarten, in welche Richtung sich das entwickeln könnte.
Was haltet ihr von Nico Prost bei Mahindra?
Kann ich mir nur dann vorstellen, wenn das mit D'Ambrosio aus welchem Grund auch immer nicht zustande kommt.
Ja.
Also D'Ambrosio und Prost wird man nicht holen. Nicht beide.
Nee, das denke ich auch nicht. Also interessant wär's. Ist einfach nur so ein Gedanke, der mir gerade in den Kopf geschossen ist, weil es gab in der Zeit, in der wir jetzt keinen Podcast hatten, glaube ich, die Kurzmeldung, oder es war schon vorher, dass mindestens zwei Teams an Prost interessiert seien. Könnte mir vorstellen, dass mal Hinrer dazu gehört. Aber reine Spekulation.
Ja, ein bisschen gucken muss man ja immer.
Ja.
Also jetzt
als Team. Aber wie Tobi schon richtig sagt, es wird entweder auf D'Ambrosio oder Derani hinauslaufen und eher D'Ambrosio als Derani. Hauptsache, das D steht am Anfang.
Hauptsache, das D steht am Anfang. Wie bei E-Dams. Nein, das war nicht gut. Ja, aber es gibt ja mit dem jetzt dann Nissan E-Dams-Team noch ein weiteres Team, das noch ein Plätzchen frei hat, oder? Ich meine, ich bin mir dann immer unsicher, ist jetzt Buemi unter Dach und Fach und alles klar? Da weiß ich jetzt nicht genau, ist mir auch egal. Aber der zweite Platz, weil du ja auch Prost vorhin sagtest, ist ja eigentlich noch frei und muss ja irgendwie noch besetzt werden. Und dann war ja immer die Frage, holt man sich dann als japanisches Team einen Japaner ins Cockpit oder gibt's vielleicht noch andere kluge Möglichkeiten, diesen Platz zu besetzen? Und da habe ich jetzt gelesen bei eFormel.de, die gucken jetzt mal, ob sie vielleicht irgendwie mit Derwey vielleicht ins Geschäft kommen. Was halten wir denn jetzt davon? Er ist ja gar kein Japaner.
Mit Derwey.
Er ist kein Japaner, aber er ist ein
guter Mann.
Erfahrener und guter Mann.
Ja.
Für mich deutet das so ein bisschen darauf hin, dass Buemi da vielleicht doch nicht so ganz fest im Sattel sitzt, wie man das geglaubt hat. Buemi hat zwar mit Dams einen Vertrag für die kommende Saison. Aber, das haben wir auch schon diverse Male angesprochen, Buemi ist Toyota-Werkspilot in der WEC. Und Toyota und Nissan, die sind sich ja nicht so ganz grün. Um das mal vorsichtig auszudrücken, das sind erbitterte Konkurrenten, gerade auf dem japanischen Markt.
Quasi Erzrivalen.
So sieht's aus. Und da ist man natürlich auf der Seite von Nissan nicht unbedingt so sehr daran interessiert, das Aushängeschild des Erzkonkurrenten im eigenen Auto sitzen zu haben. Okay, das zweite Aushängeschild nach Fernando Alonso.
Der kommt ja Saison 6 erst.
Ja. Vielleicht bei Nissan. Nein, vielleicht nicht bei Nissan, weil er ja auch Toyota fährt.
Wahrscheinlich
nicht. Der ist auch Toyota, Mann.
Ja, dann vielleicht nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Das heißt, Derwey muss gar kein Japaner werden, um einen japanischen Fahrer bei Nissan zu haben, sondern womöglich wird es kein Buemi, sondern ein Derwey und ein Japaner.
Ist durchaus denkbar. Nissan hat ja ist ja auch bekannt geworden, die Anteile, oder offensichtlich die Anteile, die Alain Prost zwischenzeitlich am Team E-Dams gehalten hat und die er dann an Jean-Paul Driot zurückverkauft hat, die sind ja jetzt offensichtlich in den Besitz von Nissan übergegangen. Und damit hat man da natürlich auch etwas mehr Einfluss bei den Entscheidungen, die das Team betreffen. Das geht natürlich weit darüber hinaus, dass man der reine Lieferant für den Antriebsstrang ist. Und ja, ich denke mal, einen Nissan-Fahrer wird man dann höchstwahrscheinlich dabei unterbringen wollen, also einen Nissan-Werksfahrer. Ob es jetzt Takabashi oder Mardenborough ist, das weiß ich nicht. Das, denke ich, werden wir auch spätestens Mitte Oktober erfahren. Ja, und egal, wer es von beiden werden sollte, ein erfahrener, also ein Formel-E-erfahrener Fahrer sollte auf jeden Fall dem zur Seite stehen. Und offensichtlich ist Nissan da stark interessiert, Oliver Derwey zu verpflichten. Ja, muss man jetzt abwarten, was dabei rumkommt, wie konkret das Ganze auch ist. Derwey hat in der vergangenen Woche noch Testfahrten für NIO absolviert, habe ich an anderer Stelle gehört. Ja, deshalb muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Die Gerüchte gibt es und es ist ja auch meistens so, dass an so einem Gerücht dann auch zumindest ein Fünkchen Wahrheit dran ist.
Kommt ja nicht von irgendwo. Außer ich schüttel mir das aus dem Ärmel und sag's einfach.
Kein Rauch ohne Feuer.
Wow, wie tiefsinnig. Oh. Dann lass uns
übrigens,
doch.
Moment. Übrigens, eine Sache soll ich genau sagen. weil Tobi gerade Nio angesprochen hat. Die haben ja nicht nur mit Turbi getestet, sondern, und das fand ich als Info auch ganz interessant, auch mit zwei Franzosen. Weil Turbi, der hatte ja seine Hand gebrochen in New York, nachdem er da die Mauer geknutscht hat und dann nicht fahren konnte am Sonntag und am Samstag auch schon nicht. brauchte Nio eben einen Ersatz für die Testarbeit. Und die haben einmal Luca Filippi absolviert, aber dann eben auch die Formel-E-bekannten Namen Loic Duval und Tom Dillmann. Mhm. Duval, ehemals Dragon bis vor Saison 4, dann abgegangen, fährt aktuell DTM. Und Tom Dillmann, der ewige Venturi-Ersatzmann, der sich bei allen Formel-E-Rennen von seiner Schokoladenseite präsentiert hatte und auf jeden Fall einen Cockpit verdient hätte. Das ist so ein toller Typ einfach. Mit dem, ich schwärme immer wieder von Tom Dillmann. Ich weiß, aber es ist ein guter Fahrer, es ist ein cooler Typ und der hätte das auf jeden Fall verdient und hat eben mit Nio getestet. Das ist auch nur Spekulation und absolut irrelevant zu jeder Diskussion über die potenziellen Fahrer bei Nio. Mal gucken, wo es so hingeht.
Ja, was bei Dillmann natürlich auch eine Rolle auch interessant ist. Er kommt aus der schönen französischen Stadt mit dem französischen Namen Mühlhausen.
Genau.
Im Elsass nur ein paar Kilometer von Straßburg weg, aber ja.
Ja.
Das nur am Rande.
Das hat der aufmerksame E-Pod-Lehrer, aufmerksame E-Pod-Hörer hat das schon mal gehört und sich vielleicht gemerkt. Wobei ich sagen muss, ich habe das selber erzählt und konnte mich nicht mehr erinnern, wie der Ort heißt. Ich wusste, es klang mega deutsch, aber ich wusste nicht mehr genau wie.
Ja. Elsass halt.
Elsass halt. Wo wir gerade so schön bei Locations sind, die Jaguar I-Pace e-Trophy hat jetzt ihren offiziellen Kalender für die Saison 2018-2019 vorgestellt. Der findige Hörer sagt sich jetzt, Moment, das muss ja dann eigentlich auch der Formel-E-Kalender sein und damit hat er wohl recht, denn die IPACE E-Trophy findet statt im Rahmen der Formel-E-Rennen. Das heißt, da kann jetzt eigentlich so viel Überraschendes nicht sein. Ne? Also es ist kein Zürich drin, ist aber auch kein Bern drin. Ich gehe mal davon aus, das könnte man irgendwie nochmal anpassen, wenn es denn nötig wäre. Viel interessanter finde ich, dass wir hier einen Kalender vorgestellt bekommen, obwohl von den 20 Autos bei so einem Rennen eigentlich nur zwei gefahren werden können, weil kein anderes Team in dieser Serie ist. Immer noch nicht. Und das würde mich wirklich nervös machen, denn das, ich meine, wie lange ist das jetzt noch? Hier, der Ticker.
Dezember.
Ja, der Ticker sagt mir jetzt leider nur, wann die Tests anfangen in 29 Tagen, aber nicht, wie viele Tage es noch bis zum Start der Saison sind. Es sind mehr als 29, aber viel zu wenig.
Es sind genau 90.
Also es sind nur noch 90 Tage und das ist eigentlich doch viel zu wenig, um eine um weitere neuen Teams aus dem Boden zu stampfen. Und wir haben ja schon letztes Mal darüber diskutiert, ob da vielleicht schon mehr unter Dach und Fach ist oder vielleicht kurz davor unter Dach und Fach zu kommen. Ich weiß es nicht, aber einen Kalender vorzustellen für eine Serie mit 10 Teams, von denen es nur ein Team gibt, das finde ich schon ganz schön crazy.
Ich hoffe, dass der E-Trophy nicht das gleiche Schicksal bevorsteht, was jetzt in der letzten Woche mit der EPCS passiert ist. Die hat ja, das ist ja auch so ein Randthema, so eine Randerscheinung neben der Formel E, auch eine vollkommen elektrische Meisterschaft. Die haben geplant mit Tesla Model S P100D waren das, glaube ich, ihre Rennen auszutragen. Und das war eben diese Tesla-Serie, was sich so schön vermarkten lässt. Und die Tesla-Serie, die hat jetzt zum 927. Mal ihren Saisonstart verschoben. Der war eigentlich für November angedacht und ganz genauso wie bei der E-Trophy gab es da auch nur ein Team und zwei bekannte Fahrer. Begründung bei der EPCS war, uns fehlt ein großer Sponsor. Den hat die E-Trophy allerdings schon mit Jaguar eben. Die organisieren und sponsern und machen alles eigentlich. Aber es fehlen eben, wie Phil ganz richtig sagt, momentan noch die Teams und die Fahrer. Da gibt es bisher nur RLL, das übrigens das gleiche Team für das Rosenquist, da ist geht der Kreis wieder zurück, in der IndyCar gehandelt wird. RLL, Ray Hall, Letterman, Lanigan Racing, spricht sich so schön aus, mit Catherine Legg und wie hieß der andere? Catherine Legg und Brian Sellers, das sind eben die beiden Fahrer, die E-Trophy momentan hat.
aber da fehlen noch ein paar, 18. Also so der Plan, da sollen noch ein paar hinterherkommen. Aber naja, wir warten mal ab, es soll einen Testtag geben in Silverstone eines Tages, noch vor der Saison, die dann am 15. Dezember in Riyadh oder in Ad-Diriyah, diesem Vorort von Riyadh, stattfinden und starten soll. Gucken wir mal, was bis dahin passiert.
Tja, es bleibt spannend. Wie immer zwischen den Saisons, viel vielleicht und viel keine Ahnung, aber das ist immer die allerbesteste Überleitung zu den harten Fakten, Tobilein.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ich habe gleich noch einen Gedanken zur E-Trophy. Fakt der Woche, meine Damen und Herren. Nach der bärenstarken Leistung von Audi in der letzten Formel E-Saison ist es eigentlich sehr überraschend, sich mal die Pole Positions anzugucken. Die haben nämlich in Saison 4 nur ein einziges Mal das Rennen oder die Rennen von Startplatz 1 begonnen. Das war Daniel Abt in Berlin. Sonst stand kein Audi auf Startplatz 1.
Guck mal an, man muss gar nicht vorne anfangen, um hinten als Erster anzukommen, ne? Da müssen wir auch schon richtig gut sein. Und man muss auch gar nicht immer als Erster ankommen, um ein gutes Saisonergebnis zu erzielen. Ach, diese Wissenschaften der Rennologie, das ist auch schon, das hat schon eine gewisse Tiefe alles.
Rennologie.
Ja. Ja. Ja, so, gut, interessant.
Hier, mein Gedanke
zurück zu E-Trophy.
sonst klappt das mit den Überleitungen immer so gut, aber ich habe noch einen Gedanken im Kopf gehabt. Ich meinte, irgendwann soll es Tests in Silverstone geben und dann schaute ich in den Artikel und schaute auf meinen Kalender und dachte, um Himmels Willen, die Tests sollen am nächsten Freitag beginnen.
Ja, ich bin mal relativ sicher, dass wir bis dahin nicht die ganzen anderen Namen der Fahrerinnen und Fahrer hören werden.
Also entweder kommen die alle in einem Schub oder, ja, was soll denn das? Hä? Hier steht im Artikel Svenja, wenn du das jetzt hörst, ne? Stimmt das? 21. bis 24. September? Offizielle E-Trophy-Testfahrten? What?
Tja, da ist man relativ alleine dann auf der Strecke, wenn es nur zwei Autos gibt. Kann man sich mal richtig ausprobieren.
Gucken wir mal, was nächste Woche passiert. Nächste Woche ganz bestimmt spannend.
Ja, bestimmt gibt es ein, zwei schöne Fotos und ein kleines Video oder so, wo man die Autos mal sieht.
Mhm. Ich wurde ja nicht eingeladen.
Nee, das stimmt aber, tatsächlich.
Tatsache.
Ja, Sven, der schreibt ja nicht einfach irgendwas, ne?
Das stimmt wohl.
Ja. In meinem Artikel, wo Brian Sellers als zweiter Pilot bei RLL bestätigt wurde, steht es nämlich auch drin.
Unfassbar. Na, dann gucken wir mal, was die nächsten vier Tage so passiert.
Genau, das machen wir. Und ansonsten würde ich sagen, gleiten wir ganz gemütlich über in den Ausklang für diese Episode, oder? Was meint ihr? Ich sehe jetzt nicht mehr viele Themen, außer, dass wir vielleicht noch darauf hinweisen müssen, dass wir zwischen den Saisons jetzt ein paar Wochen zweiwöchentlich unterwegs sein werden. Ich sage zwar immer im Intro, der wöchentliche Podcast zur Formel E, und ich werde auch jetzt demnächst nicht sagen, der zweiwöchentliche Podcast zur Formel E, weil sich das so schlecht spricht. Und der Tag für die Sendung ist der Tag für die Sendung. Da bleibt natürlich so, aber wir werden jetzt ein paar Wochen zweiwöchentlich erscheinen, um eben eine ausreichende Fülle an Informationen hier auch bieten zu können. Denn wie ihr schon gemerkt habt, die Sendung ist so lang wie immer. Aber der Zeitraum war viel länger. Und damit wir hier niemanden langweilen und uns einfach nur Sachen aus den Fingern saugen müssen, das ist auch mega anstrengend auf Dauer, machen wir einfach 14-tägig jetzt. Muss man mal ganz entspannt sein. Und währenddessen, Tobilein, das ist ja eigentlich immer dein Revier, kann man dann sich nochmal schön auch auf Patreon noch die Extras holen, wenn man das gerne möchte. Denn, wir haben es ja vorhin erzählt, der Launch vom BMW Formel E Auto war jetzt gerade vergangenen Freitag. Und unser Erich war dort, hat 1 Milliarde Fotos geschossen und eine Menge Interviews aufgezeichnet. Und die releasen dann natürlich genau wo, Tobi?
Auf patreon.com/epod, die Adresse zum Glück. Da gibt's eine Option für alle, die sich interessieren dafür. Da kann man auswählen. Ich möchte bitte alle e-formel.de Exklusivinterviews hören. Und da ist dann ganz viel Kram aus Paris schon dabei und den Rennen in Zürich, Berlin, New York und jetzt eben auch vom BMW-Launch. Alles, was so in unsere Mikros reingeblubbert wurde und, ne, kommt da hoch. Hört da euch an und habt da Spaß dabei. patreon.com/epod. Danke an die Patronen, die schon dabei sind.
Und danke an Tobi B. Und danke an Tobi W. Und bis
und an Phil H.
Ah, danke. Und bis in 2 Wochen. Macht es gut. Wir hören uns dann.
Ciao, ciao.
Ciao.